lautet Advent, das vierfache Kommen Jesu Christi. Das vierfache Kommen Jesu Christi. Wenn man so das hört, dann denken einige bestimmt, was? Vierfache Kommen? Der ist doch einmal gekommen. Ich werde dazu nachher was sagen. Am Anfang möchte ich euch etwas sagen, was überhaupt das Wort Advent bedeutet. Wisst ihr das eigentlich? Ja, genau. Das kommt vom lateinischen Adventus. Eigentlich Adventus Domini, lateinisch für die Ankunft des Herrn, bezeichnet die Jahreszeit, in der die Christenheit sich auf das Fest der Geburt Jesu Christi, Weihnachten, vorbereitet. Zugleich erinnert der Advent daran, dass Christen das zweite Kommen Jesu Christi erwarten sollen. Im 5. Jahrhundert wurde im Gebiet um Ravenna in Italien erstmals Advent gefeiert. Also das ist schon ganz schön lange, ne? Die Adventsliturgie wurde im 6. Jahrhundert von Papst Gregor dem Großen festgesetzt. Er bestimmte auch die Anzahl der Adventssonntage. Davor gab es eine wechselhafte Anzahl von bis zu 6 Adventssonntagen. Die 4 Wochen deuten symbolisch auf 4000 Jahre, die die Menschheit nach kirchlicher Rechnung auf die Ankunft des Erlösers warten musste. Das wusste ich vorher auch nicht so richtig. Ist auch interessant. Ja, und der Papst Pius V. verfasste später endgültig die römische Adventsliturgie für die Kirche. In frühen Jahren war die Adventszeit eine kirchliche Fastenzeit. Also bei uns ist es, glaube ich, ein bisschen anders mittlerweile. Wir essen ziemlich viel, wir nehmen sehr viel zu. Aber früher war das eigentlich so eine Fastenzeit. Und passend zum Advent gibt es ein anderes Wort. Maranatha. Wisst ihr, was das bedeutet? Ja, wer hat das gesagt? Sehr gut, der Herr kommt. Das ist auch Maranatha, das ist Hebräisch, ist ein aramäischer Ausruf, der wohl von den frühen Christen benutzt wurde. In frühchristlicher Zeit drückte das aramäische Wort Maranatha die Erwartung der baldigen Wiederkunft Jesu Christi nach seiner Himmelfahrt aus. Es befindet sich in der Bibel an einer einzigen Stelle, und zwar in 1. Korinther 22. Mögliche Übersetzungen sind, unser Herr ist gekommen oder unser Herr wird kommen oder am wahrscheinlichsten, unser Herr kommt. Maranatha. Ähnlich ist Offenbarung 22,20, wo es in Griechisch geschrieben heißt, Amen, komm, Herr Jesus. Da kommt dieses Wort auch her. Amen, komm, Herr Jesus. Maranatha. Vermutlich stammt der Ruf aus den christlichen Urgemeinden. Dort war die Erwartung der Wiederkunft Jesu sehr ausgeprägt. Leider ist das in unserer heutigen Zeit ein Stück weit verloren gegangen. Erwartest du noch Jesus Christus? Jesus wird bald wiederkommen. Vielleicht kommt er heute Abend wieder. Vielleicht gleich, mitten in der Predigt. Ich glaube, dass das einen entscheidenden Einfluss auf unser Leben hat, in welcher Erwartung wir leben. Wenn ich wirklich erwarte, dass Jesus jede Sekunde wiederkommt, dann ordne ich mein Leben. Also sag nicht, du wartest auf Jesus und du lebst noch in 1000 Sünden. Dann lügst du dich selbst an. Sondern wenn du wirklich mit der Wiederkunft des Herrn Jesus rechnest, dann wirst du keine Sünde in dein Leben dulden. Dann wirst du darauf achten, dass deine Beziehungen zwischenmenschlich und wo auch immer in Ordnung sind, dass dein Leben geheiligt ist. Advent, das vierfache Kommen Jesu Christi. Ich liebe diese Zeit. Aber sie ist auch eine Zeit, die manche Menschen nicht so gut vertragen können. Gerade so, die ein bisschen zur Schwermut neigen und zur Depression. Es ist ja eine dunkle Jahreszeit, in der wir jetzt leben. Und es wird sehr schnell dunkel. Ich finde das immer sehr schön. Leider ist das auch verloren gegangen in Deutschland, auch in Hamburg und in Rellingen und überall, dass die Leute ja kaum noch Lichter anzünden. Früher war viel mehr Lichter. Ja, dafür ist umso mehr bei uns zu Hause, brennt das Licht. Ich liebe das. Und das ist etwas Schönes, weil es auch einen symbolischen Ausdruck hat. Das Licht erwärmt, Licht gibt Geborgenheit. Licht zeigt dann auch irgendwo, man ist willkommen. Licht offenbart. Also ich finde das so schön, gerade in dieser Jahreszeit diese ganzen Lichter zu sehen. So, kommen wir jetzt mal zur ersten Ankunft des Herrn Jesus. Ich hoffe, dass wir das wissen. Das erste Kommen Jesu Christi auf Erden, da wurde er Mensch, so wie du und ich. Das lesen wir zum Beispiel in Lukas Kapitel 2, ab Vers 10 bis 14. Und ich lese uns das mal vor. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter oder Heiland geboren, der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Und dies soll euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott lobten und sprachen: Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen seines Wohlgefallens. Und wir lesen dann auch in Lukas 1,78: Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, mit der uns der Aufgang aus der Höhe besucht hat. So vor knapp 2000 Jahren kam Jesus. Vor Grundlegung der Welt schon hat Gott es in seiner Allwissenheit so festgelegt: Dieser Tag kommt, wo mein Sohn auf diese Erde kommt. Und dann war es soweit. Und jetzt könnte man ja denken, na ja gut, wenn der Sohn Gottes kommt, dann sucht ja Gott die perfekte Zeit, oder? Gott ist ja Kyros selbst, also er ist die Zeit selbst, Gott ist ewig, der hat die Zeit völlig unter Kontrolle. Also müssten wir doch rechnen, wenn Gott etwas plant für seinen Sohn, perfekt getimt, oder? Da muss doch alles glatt laufen. In Galater 4, Vers 4, da steht auch etwas. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, der auf die Welt kam, unter dem Gesetz. Als die Fülle der Zeit kam, Gott hat den Zeitpunkt gesetzt, wo sein Sohn kam. Und der Zustand der Welt zur Zeit Jesu, der war Bombe. Da gab es keinen Krieg, keinen Hass, keine Not. Israel war völlig im Glauben. Stimmt das, was ich hier erzähle? Nee. Genau. Der Zustand der Welt zur Zeit Jesu in Jerusalem war alles andere als schön. Die ruchlosen Römer waren Besatzungsmacht in Israel. Und der Herodes, den grausamen Kindermörder, ließ Gott seinen Sohn zur Welt kommen. Nachzulesen in Matthäus 2, die Verse 13 bis 18. Gott schickt seinen Sohn, als Herodes König war und ein Kindermörder. Das ist ja ein wunderbarer Ort, als kleines Kind aufzuwachsen oder so ein, oder? Merkt ihr das? Gott selbst hat sich nicht verschlossen von Not. Wenn du in Not bist, dann musst du nicht denken, dass Gott das nicht weiß. Wenn du Angst um deine Kinder hast. Und wenn du glaubst, dass Gott etwas in dein Leben zulässt, dass er das nicht im Griff hat oder dass er irgendetwas verkehrt macht, dann lass es dir heute Abend sagen. Gott hat seinen Sohn gesandt, als Herodes König wurde, das war ein Kindermörder. Der hat die reihenweise abgeschlachtet, das lesen wir in Matthäus 2. Also wenn ich Gott gewesen wäre, ich hätte meinen Sohn dort nicht auf die Welt kommen lassen. Ich hätte ihn irgendwo auf einer coolen Insel, wo Leute sind, wo nette Menschen sind, aber doch nicht unter so einer Herrschaft, oder? Merken wir? Das ist das erste wichtige Kommen, damit er uns versteht. Gott hat nicht die Not weggelassen. Er ist in die Not hineingekommen, schon als Kind. Wir haben das in diesem Lied gesungen. Und das ist großartig, dass dieser Jesus Christus als der König, als der Sohn Gottes bereit war zu sagen: Vater, ich komme auf die Welt, aber nicht irgendwie auf so einen schönen, coolen Ort, sondern ich gehe dorthin, wo der König ein Mörder ist. Der will mich umbringen, aber ich gehe genau dahin. Damit ich Menschen verstehe, die von Kindesbein bedroht werden. Vielleicht bist du auch seit Kindesbein bedroht. Durch Not, durch Krankheit, durch Elend, ich weiß nicht durch was. Jesus kennt das. Das erste Kommen Jesu Christi. Und jetzt das zweite Kommen Jesu Christi. Ja, was ist denn das zweite Kommen? Wir haben das eben gelesen. Das zweite Kommen wird da definiert, dass der Herr Jesus bald wiederkommt. Und zwar entweder zur Entrückung der Gemeinde oder auf den Ölberg. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Aber das ist nach meiner Auffassung des Kommen des Herrn nicht das zweite Kommen. Das zweite Kommen Jesu Christi ist, indem er in unsere Herzen kommt. Da kommt Jesus auch. Ich lese uns das vor. Johannes Kapitel 1, Vers 11. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Oder Johannes 14, 23, da sagt der Herr Jesus etwas. Und zwar, Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wenn du Jesus dein Herz öffnest, dann kommt er zu dir und zieht in dein Herz hinein. Gott schenkt die Gnade dazu, sich ihm zu öffnen. Das passiert nicht, weil wir so fromm sind, sondern es steht in Epheser Kapitel 2 ab Vers 8 und 9 etwas. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Gott ist es, der da handeln ist. In Apostelgeschichte 2, 47, da steht auch etwas. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Der Herr tat hinzu. Wenn du dich bekehrst, wenn du den Herrn Jesus annimmst, dann ist das nicht dein Verdienst oder weil du so fromm bist. Es ist die Gnade, dass er dich hinzufügt. Brauchst du nichts drauf einzubilden. In Apostelgeschichte 16, die Verse 14 und 15, als der Apostel Paulus dort bei der Lydia ist, da steht, und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu, deren Herz tat der Herr auf. Deren Herz tat der Herr auf. Apostelgeschichte 16, 14 und 15. Der Herr tat das Herz auf. Wenn du dich bekehrt hast, dann darfst du wissen, das war nicht, weil du so gewaltig fromm bist oder weil du so eine Sehnsucht nach Gott hast. Nein, Gott hat sich über dich erbarmt und dir das Herz geöffnet. Und deswegen sei du nicht stolz, wenn andere noch nicht ihr Herz geöffnet haben. Bete, dass Gott ihnen auch das Herz öffnet. Dieses zweite Komm Jesu, das ist das Wichtigste für unser Leben. Da entscheidet sich die ganze Ewigkeit. Der Herr Jesus hätte 2 Millionen Mal in Bethlehem geboren werden können. Wenn du ihn in dein Herz nicht einlässt, dann gehst du, obwohl er 2000 Mal geboren würde, sein, was nicht passiert, gehst du in die Hölle. Das ist der wichtigste Schritt. Der wichtigste Schritt ist, Christus in unseren Herzen einzuladen. Und jetzt ist ja die gute Frage, als er auf die Erde kam, da lesen wir, dass die Erde nicht so toll war. Herodes ein Kindermörder, Jerusalem war unter römischer Besatzung, das waren grausame Herrscher, die haben Dinge gemacht, unglaublich. Wir denken heute Sodom und Gomorra, wir denken heute sind die Leute bestialisch. Leute, dann haben wir die Geschichte nicht gelesen von den Römern, was die gemacht haben. Das sind die ganzen großen Gangs heute, das sind die Sesamstraßen. Das sind kleine Fuzzis gegen die. Das waren harte Hunde, Leute. Die ganzen heftigsten Truppen, die es heute gibt, die auch ziemlich heftig sind, die sind gegen die Römer kleine Kinder. Das waren wirklich, das war eine Truppe, sage ich euch, geschichtlich mit die schlimmsten, die es gab. 1. Mose, Kapitel 8, 21, da steht, denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend auf. Moment mal, Jesus kam auf diese Erde als Mensch und da war die Erde ziemlich dunkel. Jetzt kommt er in unser Herz und das ist böse. Auch nicht so schön. In Matthäus 15, die Verse 19 bis 20 steht, denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen. In Jeremia 17, Vers 9, da steht noch etwas. Trügerisch ist das Herz mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft. Und zwar um einen jeden zu geben, nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Taten. Jetzt könnte man echt sagen, Herr Jesus, in diese Räuberhöhle willst du wirklich rein? Also da hat der Jesus sich schon wirklich, also die Erde damals schon, als er auf Erden gekommen ist in Jerusalem, das war schon ziemlich dunkel, aber dein Herz ist die Hölle und meins auch. Einen schmutzigeren Ort als dein und mein Herz gibt es nicht. Da ist alles drinne. Wir können hier den Herrn Jesus loben und gehen raus und verfluchen die Menschen. Unser Herz ist zu allem fähig. Wir sind zu jeder Zeit bereit, zu morden, wenn es darum gehen sollte. Überhaupt kein Problem für uns. Wenn es um uns geht, sind wir die größten Egoisten, die auf diesem Planeten leben. Was wir untereinander anstellen, gibt es in der Tierwelt nicht. Wenn wir denken, dass die größten Räuber und die größten Bestien irgendwelche Löwen sind oder Tiger oder so oder irgendwelche andere gefährliche Tiere, muss ich dazu sagen, die sind gegen uns harmlos. Wir sind die Krone Gottes. Wir sind die Krone Gottes. Und unser Herz sieht aus, als gäbe es nicht Gott. Und deswegen brauchen wir alle Hesekiel 11, 19, 20. Da steht, und ich werde ihnen ein Herz geben und werde einen neuen Geist in ihr Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus ihrem Fleisch entfernen und ihnen ein fleischendes Herz geben. Genau das passiert, indem du dich bekehrst. Gott wandelt dein Herz um. Er räumt auf. Er hat die Fähigkeit, diese Räuberhöhle deines Herzens zu reinigen. Geschwister, wenn ich nur eine Woche deine Gedanken kennen würde, würde ich mit dir kein Wort mehr sprechen und du mit mir auch nicht. Nur eine Woche. Wahrscheinlich wird ein Tag lang. Jesus kennt uns. Wie alt bist du? 20, 40, 80? Wie viel Sünden? Allein in Gedanken. Du denkst, hat keiner mitgekriegt? Jesus hat sie mitgekriegt. Jeden Gedanken, den du denkst, den kennt er. Stellt euch mal vor, Gott würde mit uns brutal abrechnen, ohne Gnade. Könnten ja alle nach Hause gehen. Könnten sagen, Kirche ist nichts für uns. Ich bin so dankbar, dass Jesus sagt, ich bin die Lösung. Dieses rebellische Herz, kennen wir das? Dass wir beim Abendmahl so, durch seine Wunden sind wir geheilt. Wie viele Wunden tun wir uns gegenseitig zu? Nur für so ein bisschen Rechthaberei. Wie oft machen wir uns das Leben so schwer? Das zweite Kommen Jesu in unsere Herzen, das ist so wichtig. Das ist die wichtigste Entscheidung überhaupt. Das ist das zweite Kommen. Jesus, komm in mein Herz. Ich weiß nicht, wie du das damals gebetet hast. Ich habe das so gebetet. Auf meine Knie, 1980 im Februar mit Bruder Schmidt. Ammern will ich auf den Knien. Herr Jesus, komm in mein Herz. Und er ist gekommen. Ich habe mich gefühlt wie ein Ölwechsel. Als ich da gebetet habe, habe ich gemerkt, dass das ganze Schlechte aus mir rausging. Und dann habe ich eine nie erkannte Freude in mein Herz gehabt. Kannst du dich noch an den Tag erinnern, wo du dich bekehrt hast? Ist es nicht herrlich gewesen? Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich war so aufgedreht. Herr Jesus, bist du jetzt wirklich in meinem Herzen? Ja. Ehrlich, hast du mir alles, alles ist weg? Ja. Ist ja unglaublich. Das zweite Kommen Jesu Christi. Oh, wir werden unseren Heiland die Füße küssen eines Tages dafür. Heiland, dass du gekommen bist in mein Herz. Das dritte Kommen Jesu Christi, nach meiner Berechnung. Das dritte Kommen Jesu ist zur Entrückung, und zwar nicht auf den Ölberg, sondern das dritte Wiederkommen des Herrn Jesus wird sein in den Wolken. Und jetzt lese ich uns mal eine Bibelstelle. Apostelgeschichte 1, Vers 11, da steht, vielleicht Vers 10. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, die Jünger, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Jetzt ist es ganz wichtig, diese Stelle. Da ist ein Wort, das entscheidend ist. Viele denken, ah ja, das war in Jerusalem auf den Ölberg und dann kommt Jesus wieder auf den Ölberg. Klar, das steht hier nicht. Da steht, er wird wiederkommen, wie ihr ihn gesehen habt, nicht wo. Das ist ein Unterschied. Wenn da stehen würde, wo, dann wäre es der Ölberg. Das kommt, Zacharja 14, bei der Wiederkunft des Herrn in Macht und Herrlichkeit, aber noch nicht zur Heimholung seiner Gemeinde. Hier steht wie und das Entscheidende ist, wie viele Ungläubige waren dort, als Jesus gen Himmel gefahren ist. Wie viele? Gar keiner. Da waren nur seine Jünger. Als Jesus gen Himmel gefahren ist, war nicht ein Ungläubiger dabei. Die Entrückung der Gemeinde, nicht ein Ungläubiger dabei. Nur Gläubige. Wie ihr ihn gesehen habt. In den Wolken. Wie. Nicht wo. Wo ist der Ölberg? Das heißt, das dritte Kommen, und das lesen wir in 1. Thessalonicher Kapitel 4, ab Vers 13. Wir sollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Engels und bei dem Schall der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in den Wolken, dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir alle Zeit bei ihnen sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Hier geht es nicht um die Wiederkunft des Herrn in Macht, in Herrlichkeit auf den Ölberg, sondern in der Luft, in den Wolken. Zur Heimholung seiner Gemeinde. Das ist das nächste Kommen, auf das wir warten. Das kann heute Abend sein. Ist alles erfüllt. In Römer steht nur, bis der Letzte zur Vollzahl gekommen ist. Das heißt, Gott selbst hat eine Zahl bestimmt von Gläubigen, die sich bekehren zur Zeit der Gemeinde, der Gnadenzeit. Und wenn der Letzte sich bekehrt und diese Zahl fertig ist, dann geht's nach Hause. Vielleicht bekehrt sich heute Abend hier einer oder woanders und die Vollzahl ist da, wie Paulus sagt in Römer 11, und wir gehen nach Hause. Christus kommt wieder. Das ist das dritte Kommen. Und Jesus sagt in Johannes 14, Vers 3 etwas Interessantes. Können wir mal aufschlagen? Ich muss euch ein bisschen Gas geben, weil ich habe nachher noch ein ganz interessantes Thema. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Er sehnt sich nach dir. Jesus möchte das. Das musst du dir mal vorstellen. Er hat doch den Himmel. Jesus ist in sich völlig glückselig. Er ist Gott. Aber er möchte dich bei sich haben. Das kann man doch nicht fassen. Ich möchte, dass du bei mir bist. Wir sagen, Herr Jesus, ich bin nichts. Doch, du bist so wertvoll. Ich möchte dich bei mir haben. Du bist mir so wichtig, dass ich die Ewigkeit mit dir verbringen möchte. Ich kann und will auf dich nicht verzichten. Stell dir mal vor, Lona. Stell dir das mal vor, dass Jesus sagt, der ganze Himmel, da könnt jetzt Mose und alle sein, ja, aber ich möchte, dass sie da ist. Und wenn sie die Einzige ist, verlasse ich den Himmel und ich hole sie nach mir. Ich möchte, dass sie bei mir ist. Und so kannst du deinen Namen nehmen. So eine Sehnsucht hat Jesus nach dir. Dass er sagt, der ganze Himmel, das ist alles schön. Aber ich möchte Hänschen bei mir haben. Ich warte so lange, bis der hier ist. Und dann geht die Party jetzt los. Deswegen warten die da oben, die warten. Wann kommt ihr endlich? Die Hochzeit des Lammes, wann seid ihr endlich da? Wir freuen uns, wir möchten Party machen. Wir möchten richtig loslegen. Leute, für uns kommt das Beste. Christen sterben nicht, die gehen nach Hause. Und wir gehen nach Hause, Leute, so ein Haus haben wir noch nie gesehen. In dem Moment, wo wir unsere Augen zuknipsen, da knipst Gott das Licht an. Da wird er erstmal sagen, du warst nur in Dunkelheit. Nur Dunkelheit. Wenn Jesus zur Entrückung der Gemeinde in den Wolken wiederkommen wird, herrscht auf dieser Erde wer? Der Antichrist. Die Bibel nennt es die Trübsalzeit, die letzte Zeit, die 7 Jahre, die Jahrwochen. Das sind insgesamt, wenn man es hochrechnet, 7 Jahre. Können wir nachlesen in Daniel Kapitel 9, die Verse 25 bis 27. Lese ich uns mal. Daniel. Das ist eine ganz wichtige Bibelstelle, um zu verstehen, was endzeitlich passiert. So sollst du erkennen und verstehen, von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einen Fürsten, sind es 7 Wochen. Und 42 Wochen lang werden Platz und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut sein, und zwar in der Bedrängnis der Zeiten. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und wird keine Hilfe finden. Das ist hier der Herr Jesus. Und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören, und sein Ende ist eine Überflutung und bis zum Ende des Krieges festbeschlossene Verschwörung. Und stark machen wird er einen Bund für die vielen, 1 Woche lang, und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen, und auf dem Flügeln von Gräueln kommt ein Verwüsterer, bis festgeschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen sein wird. Diese Woche, das kann ich jetzt nicht alles auslegen, das sind diese insgesamt 490 Jahre. Und diese eine Woche, das sind eben halt 7 Jahre nach der biblischen Berechnung. Und in der Hälfte sind 3,5 Jahre. Und der Antichrist, der wird am Anfang kommen. Jesus sagt etwas in Johannes 5, Vers 43. Ich bin in den Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer in seinen eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Wer ist das, der andere? Wie bitte? Genau. Ich muss mal ganz kurz was trinken. Der andere ist der Antichrist. Der kommt in seinen Namen. Und wer nimmt ihn auf? Israel. Der Antichrist wird so fromm, der wird nicht so kommen mit drei Sechsen, so ganz blöd und so Teufelsanbetung und ne. Der wird so kommen, dass Israel denkt, endlich, unser Messias ist da. Und Israel, die in der Schrift zu Hause sind, die fallen drauf rein. Die machen mit ihnen einen Bund. Der Antichrist wird so fromm kommen, dass die Israeliten glauben, er ist der Messias. Wir lesen noch etwas in Offenbarung 13. Wo es um den Antichristen und um sein Reich geht. Offenbarung 13. Und er stand auf dem Sand des Meeres. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 10 Hörner und 7 Köpfe hatte. Und auf seinen Hörnern 10 Diademe. Und aus seinen Köpfen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war gleich an einen Panther. Und seine Füße wie die eines Bären. Und sein Maul wie eines Löwenmaul. Und der Drache, ein Bild für Satan, gab ihm seine Kraft und seinen Thron und seine große Macht. Und ich sah eine seiner eigenen Köpfe wie zum Tod geschlachtet und seine Todeswunde wurde geheilt und die ganze Erde staunte hinter dem Tier her. Und sie beteten den Drachen an, das ist Satan, weil er dem Tier, das ist in diesem Fall hier das antichristliche Reich, die Macht gab und sie beteten das Tier an und sagten, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Und es wurde ihm ein Mund gegeben, der große Dinge und Lästerungen redete. Und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate zu werken. Das sind 3,5 Jahre. 42 Monate sind 3,5 Jahre. Und es öffnete seinen Mund zu Lästerung gegen Gott, um seinen Nächsten und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen, zu lästern. Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm und jedes Volk und jeder Sprache und jede Nation. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten, jeder, dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des Lebens, des geschlachteten Lammes, von Grundlegung der Welt an. Wenn jemand ein Ohr hört, so höre er. Wenn jemand in Gefangenschaft geht, so geht er in Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert getötet wird, so muss er mit dem Schwert getötet werden. Hier ist das Ausharren und der Glaube der Heiligen. Bis dahin. Das ist das antichristliche Reich, das die Kraft vom Drachen kriegt, Satan selbst. Das Tier aus dem Meer, Meer ist ein Bild der Völker, das wird das antichristliche Reich sein, das altrömische Reich, das wieder aufstehen wird, laut der Vision in Daniel 7 auch und 9 und überhaupt in dem Buch Daniel wird davon berichtet. Ich kann jetzt nicht ins Detail eingehen, ich kann das mal später mal auslegen. Aber das ist hier gemeint, das wird der Zustand der Erde sein, der Drache wird die Macht haben, er wird angebetet werden in Form des antichristlichen Reichs. Und dann kommt noch etwas in Vers 11. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen. Es hatte 2 Hörner gleich einen Lamm und es redete wie ein Drache. Wer war das Lamm Gottes? Wer war das Lamm Gottes? Jesus Christus. Der Antichrist äfft ihn nach. Er hat 2 Hörner gleich einem Lamm, aber er redet wie ein Drache. Das heißt, der Antichrist wird Jesus imitieren. Israel fällt rein. Sie nehmen ihn an, aber er redet, seine Sprache wird ihn verraten. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Sprache Gottes wissen. Hier, die Bibel. Und deswegen setzt der Satan alle Register, damit wir nicht in unserer Bibel zu Hause sind, weil er demnächst durch den Antichristen auftreten wird in der Verführung. Und wenn wir nicht in der Schrift zu Hause sind, hat er leichtes Spiel mit uns. Das müssen wir einfach wissen. Wenn so Leute kommen mit Israel-Liebe, ist mein Herz auf. Ich liebe Israel. Warum? Das ist ganz klar. Gott liebt Israel. Wenn ich Gott gehöre, liebe ich Israel. Wer Israel nicht liebt, liebt Gott nicht. Das geht gar nicht anders. So, und es ist einfach ganz wichtig, dass wir diese Dinge wissen. Der Antichrist, der wird, wenn er auftritt, nicht so kommen und sagt, nieder mit Israel, Atombomben darauf. Der kommt und sagt, Israel, ich liebe euch. Israel, ich liebe euch. Euch muss geholfen werden. Ihr braucht Unterstützung. Er wird die Welt verbinden und sagen, Mann, wir müssen Frieden machen mit Israel. Ihr Moslem, ihr auch, komm, all zusammen. Wir sind doch Halbbrüder. Abraham ist unser Vater, Hagar und Sarai. Wir sind doch im Endeffekt eins. Und er wird so verführerisch reden, dass sie reinfallen werden. Und er wird die ganzen Religionen verknüpfen. So eine Rhetorik wird er haben. Er wird wie so ein Hypnotiseur reden können. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns an dem Herrn Jesus klammern. Es redet die wie ein Drache und die ganze Macht des ersten Tieres übt es vor ihm aus und es veranlasst die Erde und die auf ihn wohnen, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es tut große Zeichen, dass es selbst Feuer vom Himmel von den Menschen auf die Erde herabkommen lässt. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen, die vor dem Tier zu tun gegeben wurde. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dem Tier, das die Wunde des Schwertes hat und wieder lebendig geworden ist, ein Bild zu machen. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und er bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen und die Reichen und die Armen und die Freien und die Sklaven, dass man ihnen ein Mahlzeichen an die rechte Hand oder an ihre Stirn gibt. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres und die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit, wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschenzahl und seine Zahl ist 666. Hier kommt die Zahl her, die drei Sechsen, wie auch im Satanismus eben halt ganz groß verbreitet sind. So, und jetzt ist entscheidend, was da passiert. Diese Erde wird voll Okkultismus sein. Das wird eine Zeit sein, bevor der Herr Jesus wiederkommt in den Wolken, was dann hier auf dieser Erde los ist an Dämonie. Das können wir mal lesen, was die Bibel so ein Stück weit darüber sagt in Lukas 21. Ab Vers 20 bis 28. Wenn ihr aber Jerusalem von Heerscharen umzingelt sieht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe gekommen ist. Dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen und die in seiner Mitte sind, daraus entweichen. Und die auf dem Land sind, nicht dort hineingehen. Denn dies sind die Tage der Rache, dass alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Denn große Not wird über den Land sein und Zorn über dieses Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Und es werden Zeichen sein an der Sonne und Mond und Sternen, auf die Erde Bedrängnis der Nationen in Ratlosigkeit, bei brausendem Meer und Wasserwogen, während die Menschen verschmachten von Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Hier ist es so, dass die Leute verschmachten. Das heißt, der Antichrist wird am Anfang diese Unruhe, diesen Chaos der Welt ausnutzen. Und wir leben mitten in diesem Chaos. Wisst ihr, wie Hitler an die Macht gekommen ist? Nicht durch Putsch, der ist gewählt worden und hat Systeme erfunden, wie man die Arbeitslosigkeit bekämpft, den Unfrieden, wie man Sozialstaat wird. Und er hat so eine scheinbare Blüte gebracht. Und die Leute fanden das cool. Endlich einer, der uns hilft, der uns rausholt aus dem ganzen Dreck und Elend. Und genauso wird Satan kommen, der Antichrist. Der Antichrist wird die Not in dieser Welt, die wird sich noch viel verschlimmern. Es werden auch Naturkatastrophen passieren. Es wird noch viel schlimmer werden. Die Leute werden Angst kriegen und Panik kriegen. Und dann wird er kommen mit scheinbar die Lösung und wird sagen, Leute, ihr müsst mit mir zusammenarbeiten. Ich weiß, wie es lang geht. Und sie fallen auf ihn rein. Und in den ersten 3,5 Jahren, da spielt er den frommen Maxen, setzt sich in den Tempel Israels, gibt sich aus als der Messias. Und nach 3,5 Jahren zeigt er sein wahres Gesicht, dann fällt die Maske. Und dann steht in der Bibel in Matthäus 24, 22 über diese Zeit. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden, aber um der Auserwählten willen werden ihre Tage verkürzt werden. Und es wird eine Zeit sein, wie sie von Anfang an nie war. Das heißt, alles, was die Welt an Elend und Not und Kaputtheit gesehen hat, und das ist doch schon grausam genug, das wird alles übertrumpft werden während der letzten 3,5 Jahre. Und das müssen wir uns mal vorstellen. Während dieser Zeit, wo diese Erde in Dunkelheit versinkt, wer kommt für die Christen, für die Gemeinde Jesu in den Wolken? Er kommt in den Wolken für uns und er hebt uns zu sich. Christus, die Entrückung. Zuerst als großer Friedensbringer kommt der Antichrist, wird er Israel und die Welt fromm verführen. Nach den ersten 3,5 Jahren wird er sein wahres Gesicht zeigen. aber wir sind dann beim Herrn. Und in Offenbarung 4, Kapitel 4, Vers 1 ist so ein zentraler Vers, der für die Entrückung spricht. Und nach diesem sah ich und siehe eine Tür geöffnet in den Himmel und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie eine Posaune, die mit mir redete, sprach, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach dir geschehen muss. Komm hier herauf. Und das ist ein Bild für die Entrückung. Komm hier herauf. Und alles, was in Offenbarung 4 bis 19 ist, hat nichts mehr mit Gemeinde zu tun, ist total auf Israel bezogen. Und diese letzten Zeit, da ist die Gemeinde nicht mehr da. Das dritte Kommen Jesu Christi ist für die Welt unsichtbar. In den Wolken, in einem Nu steht dort. Das Wort Nu im Griechischen ist die kleinste Zeitrechnung. Schneller als ein Augenwimpern. So schnell kommt der Herr. Deswegen manche sagen, naja, wenn der kommt, dann sehe ich ihn dann noch. Ah, dann hast du die Bibel falsch gelesen. Wenn du ihn siehst, das ist das Letzte. Das vierte Kommen Jesu Christi sichtbar auf den Ölberg. Ja, da kann man ihn sehen. Und da wird er kommen. Mit wem übrigens? Mit uns. Mit uns, mit den Heiligen. Wir waren davor schon da, zur Entrückung, Hochzeit des Lammes. Und die letzte Etappe, wenn die 7 Jahre dann zum Abschluss kommen, dann kommt Jesus wieder. Und das lesen wir in Sacharja im Alten Testament. Leider lesen wir zu wenig das Alte Testament. Das Alte Testament ist so herrlich. Und wer das nicht liest, der ist dumm. Ich liebe das Alte Testament. Ich könnte ganze Leben darüber predigen. Ich könnte 1000 Jahre alt werden, könnte noch 1000 Predigten halten. Das Alte Testament, das Neue Testament, das gehört zusammen. Ich weiß gar nicht, wie Leute auf den Gedanken kommen, dass das Alte Testament langweilig ist. Das ist das Schönste, was es gibt. Es gibt nichts Interessanteres. Ich möchte 1000 Jahre alt werden, aber ich werde die Ewigkeit, der dieses Wort studieren kann. Ich freue mich darauf, wenn wir beim Herrn Jesus sind. Ich möchte zuhören, wenn er redet. Wir werden ihm bestimmt Fragen stellen können. Es muss großartig sein. Wisst ihr, was da steht? Siehe, ein Tag kommt für den Herrn, da verteilt man in deiner Mitte dein Plündergut. Und ich versammle alle Nationen nach Jerusalem zum Krieg. Und die Stadt wird eingenommen und die Häuser werden geplündert. Und die Hälfte der Stadt wird in die Gefangenschaft ausziehen, aber der Rest des Volkes wird nicht aus der Stadt ausgerettet werden. Dann wird der Herr ausziehen und gegen die Nationen kämpfen, wie er schon immer gekämpft hat am Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem im Osten liegt. Und der Ölberg wird sich von seiner Mitte aus nach Osten und nach Westen spalten zu einem großen Tal und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden und die andere Hälfte nach Süden weichen. Dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit ihm. Und ich muss uns das lesen, das ist so wichtig, ich muss uns das alles lesen. Und es wird geschehen an jedem Tag, da wird kein Licht sein, die prächtigen Gestirne ziehen sich zusammen, dann wird es einen Tag lang, es ist dem Herrn bekannt, weder Tag noch Nacht geben. Und es wird geschehen zur Zeit des Abends, da wird ein Licht werden. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen. Diese geliebte Stadt, die eine Hälfte zum östlichen Meer und die andere Hälfte zum hinteren Meer, im Sommer wie im Winter wird es geschehen. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr einzig sein und sein Name einzig. Wenn Christus wiederkommt, sichtbar auf den Ölberg, findet diese Spaltung statt, der Ölberg wird sich spalten, es findet dort ein Völkergericht statt, laut Matthäus 25. Und dann wird der Herr reinigen und dann kommen die Gläubigen, vor allem besonders Israel, dann endlich, da komme ich nachher noch drauf, in das gelobte tausendjährige Friedensreich auch. Was noch kommt auf dieser Erde, nicht in der Ewigkeit, sondern auf dieser Erde, bevor diese Erde dann vernichtet wird. Aber davor ist noch tausendjähriges Friedensreich. Und dann geht es hier weiter. Und da steht, das ganze Land wird sich verwandeln, sodass es sein wird wie die Niederung von Geber bis Ramon im Süden von Jerusalem. Jerusalem selbst aber wird erhalten sein, an seiner Stätte bleiben, vom Tor Benjamin bis zur Stelle des ersten Tores, bis zum Ecktor, vom Turm Hanael bis zu dem Kelterkufen des Königs. Und man wird darin wohnen und einen Bann wird es nicht mehr geben und Jerusalem wird in Sicherheit wohnen. Das, was die Menschen immer wollten, was aber nur eines Tages der Messias schaffen wird, eines Tages wird Jerusalem die Stadt des Friedens sein, die Herrlichkeit des Herrn wird dort drin wohnen, nicht das neue Jerusalem, da sowieso, aber auch auf dieser Stadt, in dieser jetzigen Situation. Und deswegen Leute, die sagen, Jerusalem machen wir platt und Jerusalem gehört den Philistern und was weiß ich nicht und das gehört eigentlich den Mohammedanern und was weiß ich, das gehört Gott und Gott hat es Israel geschenkt. Und da können Leute reden, was sie wollen. Und Gott wird mit seinem Volk Israel dort Großes tun. Da kann der ganze Teufel, kann die ganze, macht er ja, der Antichrist. Er versucht, die Jerusalem kaputt zu machen. Das gelingt ihm nicht. Keine Chance. Warum? Weil Gott seine Hand im Spiel hat. Israel muss durch das Gericht gehen. Warum? Weil sie den Antichristen annehmen. Nicht alle. Es werden dann auch zwei Bußprediger kommen. Das wissen wir aus Offenbarung 11. Und die werden predigen für Israel. Und die werden sich bekehren. Durch diese beiden Bußprediger. Und wisst ihr, wenn Juden sich bekehren, ich wollte schon sagen, da geht der Himmel auf, das ist wirklich so. Wisst ihr, wir wollen jetzt nicht eine falsche Verehrung machen. Wenn ein Jude sich falsch verhält, einen anderen totschlägt, ist er genauso ein Mörder wie ich und du. Und trotzdem ist es Gottes auserwähltes Volk, Gottes Augapfel, nicht du. Du bist Gottes Kind, sein Augapfel ist Israel. Das wird heute nicht mehr so gelehrt, weil die Leute leider keine Ahnung mehr haben, zu trennen zwischen Israel und Gemeinde. Das ist eine ganz große Not. Gott steht zu seinem Volk. Und dies wird die Plage sein, mit der Herr alle Völker plagen wird, die gegen Jerusalem in den Krieg gezogen sind. Gott stellt sich dann total für Jerusalem wieder ein, weil sie den Messias, der auf den Ölberg sichtbar wiederkommt, annehmen. Sie werden ihn erwarten. Den sie durchstochen haben, werden sagen, sie werden weinen, sie werden Buße tun, werden sagen, Herr Jesus, jetzt haben wir dich. Jetzt wissen wir, du bist der Messias. Und dann wird Gott den Spieß umdrehen. Und passt mal auf, der Antichrist, der herrscht ja da noch. Da ist ja Tohuwabohu. Die ganze Hölle ist dort. In Petrusbrief steht, dass es Dämonen gibt, die jetzt noch gar nicht werten. Die werden dort in dieser Zeit losgelassen. Das wissen wir aus der Offenbarung. Ich könnte jetzt noch bis morgen früh predigen. Könnt ihr euch die Offenbarung auslegen? Könnte ich das beweisen, dass es noch eine viel schlimmere Zeit sein wird. Aber diese ganzen Dämonen, die können den Herrn nicht aufhalten. Und guck mal, was da steht. Er lässt jeden sein Fleisch verwesen, während er noch auf seinen Füßen steht. Und seine Augen werden verwesen in ihren Höhlen. Und seine Zunge wird in seinen Mund verwesen. Gericht an die, die Israel verführt haben und die jetzt gegen Israel kämpfen. Warum? Weil Israel endlich den Messias erkennt. Manchmal könnte ich darüber weinen. Warum nicht früher? Deswegen freue ich mich über jeden, der auch dort zum Glauben kommt. Wisst ihr, ich bin davon überzeugt, das ist eins der größten Vernachlässigungen. Wir sollten beten für Israel. Ganz viel beten. Immer wieder beten. Herr Jesus, erbarm du dich. Segne. Sag mal ganz ehrlich, wann warst du das letzte Mal auf den Knien und hast Gott gedankt für einen messianischen Juden? Für Roger Libby zum Beispiel. Ich bin so dankbar, dass dieser Mann den Herrn Jesus kennt. Was für ein Bibellehrer, oder? Wenn ich den seine Bibelarbeiten höre, dann kann ich nur denken, Herr Jesus, ich kenne die Bibel gar nicht. Was für ein Segen. Eine kleine Lache darüber. Ja. Und dann geht es hier weiter und es wird geschehen, alle Übriggebliebenen von allen Nationen, die gegen Jerusalem gekommen sind, die werden Jahr für Jahr hinaufziehen, um den König, den Herrn der Herrscharen anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Das findet dann noch statt, als Erinnerung. Das wird nochmal gefeiert werden, aber dann richtig, unter der Herrschaft des Königs Jeschua, was da sein wird. Und wir sind dabei, Geschwister, wir kommen hier mit Christus wieder. Wir werden auch dort, das wird jetzt in den Rahmen springen, aber wir werden dabei sein. Und Jesus Christus wird, wie gesagt, sichtbar wiederkommen. Und das steht auch in Matthäus 24. Das ist die Stelle, da geht es nicht um die Entrückung. Das ist auch die Stelle, wo der Ölbeck mit gemeint ist. Matthäus 24, 29 bis 31, da steht: Aber gleich nach der Drangsal jener Tag wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit und er wird seine Engel aussenden mit großem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von den einen Enden bis zum anderen. Also große Finsternis sein. Und da, genau in diesem Moment kommt Jesus Christus. Und laut 2. Thessalonicher Kapitel 2, da wissen wir auch, da steht, dann wird der Gesetzlose geoffenbart, 2. Thessalonicher 2, Vers 8. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, das ist der Antichrist, der Gesetzlose, den der Herr beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Ihn, dieser Antichrist, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt, mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge. Das heißt, der Antichrist, der ist nicht dumm. Wer hat die meisten Wunder vollbracht? Jesus. Wer äfft diese Wunder teuflisch nach? Der Antichrist. Woher wissen wir das? 2. Thessalonicher 2, Abvers 8. Der Antichrist, genau die drei Wörter, die dort stehen. Macht, Tat, Dynamis, Zeichen und Wunder der Lüge. Das sind die drei Dinge, die immer wieder erwähnt werden als Bestätigung der Apostel über die Vollmacht des Herrn Jesus oder Jesus selbst. Und genau die gleichen Wörter werden hier verwandt mit dem Antichristen. Und das ist hochinteressant, dass in dieser dunklen Zeit dann Jesus wiederkommt. Der Herr könnte ja auch sichtbar auf den Ölberg wiederkommen, vor dem Antichristen. Macht er aber nicht. Und wisst ihr, das ist so gewaltig, dass Gott ein Gott ist, der sich überhaupt nicht einen Millimeter fürchtet vor Dunkelheit. Gott ist völlig sicher und souverän in der Dunkelheit. Deswegen, wenn du den in dein Leben hast, es kann gar nicht dunkel genug sein, dass sein Licht diese Dunkelheit in dir bekämpft. Dann kennst du Jesus nicht. Weißt du, du kannst noch so krank sein, du kannst im Sterben liegen. Wenn Jesus Christus in deinem Herzen wohnt, dann wird die dunkelste Stunde deines Lebens getragen durch ihn. Es gibt keinen, der so machtvoll ist wie Christus. Es gibt keinen, der so trösten kann. Es gibt keinen, der so viel Licht geben kann. Das vierte Kommen Jesu Christi sichtbar auf den Ölberg. Und dann wird Jesus als König und Messias das tausendjährige Reich regieren. Offenbarung 20, die Verse 1 bis 6. Jesaja 11, 1 bis 10. Jesaja 12, 1 bis 6. Jesaja 35, 1 bis 10, Amos 9, 11 bis 15, alles nur wenige Bibelverse, können auch 100 Stück weiter zitieren. Voll damit, mit was? Mit dem tausendjährigen Reich, das messianische Reich. Das heißt, Jesus wird wiederkommen. Was wird da passieren? Lamm mit dem Wolf, die fetzen sich dauernd und fressen sich gegenseitig auf? Nee, da steht, die weiden da zusammen. Löwe ist da. Du kannst sogar bei den Bären kannst du hingehen, kannst ihn streicheln. Also im tausendjährigen Friedensreich. Nicht jetzt, mach das jetzt nicht, bitte. Also im tausendjährigen Friedensreich kannst du das machen. Warum? Weil alles unter der Herrschaft Gottes ist. Und der Satan wird für 1000 Jahre gebunden sein, während dieser Zeit. Und deswegen ist das Paradies auf Erden. Und die Sünde und der Satan ist unser Verderben. Ich bin dem Herrn Jesus so dankbar, dass es eine Zeit geben wird, in dem es keine Sünde mehr gibt und keine Dämonen und kein Satan. Und am meisten freue ich mich, dass es eine Zeit in mein Leben und wenn du Christ bist, in dein Leben auch geben wird, jetzt hör genau zu, wo du nie mehr sündigst. Darauf freue ich mich am meisten. Wisst ihr warum? Weil ich Gott liebe. Und manchmal bricht mein Herz, wenn ich merke, wie ich mit ihnen umgehe. Wann hast du das letzte Mal über dein Leben geweint, was du Jesus antust? Nicht, dass du erwischt worden bist bei Sünden, das meine ich nicht. Wir weinen oft nur, weil wir uns ärgern. Ich meine, er hat uns so geliebt und er liebt uns so sehr. Und wie oft gehen wir manchmal mit ihnen um? Ich bin so dankbar, dass es eines Tages eine Zeit geben wird, wo wir in völliger Harmonie mit Jesus Christus leben können. Darf ich dich mal fragen, wann hast du das letzte Mal so gebetet? Herr Jesus, ich freue mich an den Tag, dass ich bei dir bin. Nicht, dass ich gesund bin, das freue ich mich auch drüber, dass ich endlich mal wieder richtig Gleichgewicht habe. Momentan geht's ja noch und so. Aber da werde ich mich auch freuen. Aber das ist nicht entscheidend. Wisst ihr, das Entscheidende ist, dass wir sagen können, Herr Jesus, ich freue mich, wenn ich bei dir bin, nicht weil ich dann gesund bin und keine Not und Krankheit, nein. Ich freue mich am meisten, dass ich dir dann jede Sekunde Ehre mache. Auf diese Zeit freue ich mich, dass ich endlich so dir dienen darf, wie du es verdienst. Freue ich mich drauf. Du kannst mich irgendwo auf den Planeten schicken, wo ich da irgendwas, ich weiß nicht, was wir da machen werden, keine Ahnung, in der Ewigkeit. Aber wisst ihr, was für mich das Größte ist in der Ewigkeit? Gott nicht mehr zu betrüben. Das ist das Allergrößte für mich, noch wichtiger als Gesundheit. Ich sage jetzt etwas. Ich bin ja auch nicht so gesund. Es gibt viel krankere Menschen. Wenn ich Maiko sehe, da bin ich knackgesund gegen. Aber ich bin bereit, die ganze Ewigkeit mit dieser Krankheit zu leben, wenn ich nur bei Jesus bin. Ich würde sogar zufrieden sein, wenn er einmal am Tag, da gibt es keine Zeitrechnung, ne? Aber wenn der einmal am Tag eine halbe Stunde bei mir sein würde, langt, ist die Ewigkeit. Aber er sagt, du hast gar keine Ahnung, was redest du denn für ein dummes Zeug? Du wirst ewig bei mir sein, nie mehr getrennt. Und zum Schluss möchte ich ein paar wichtige Infos geben zu Advent. Und das nimm du mit nach Hause. Das Erste. Gott bestimmt alle zeitlichen Geschicke im Himmel und auf Erden. Du brauchst dir nicht Sorgen zu machen. Was wird aus meinem Leben? Finde ich den richtigen Ehepartner? Ihr sind junge Leute, ne? Manche kriegen schon, ne? Manche suchen die Perle. Ich gucke jetzt keinen Bruder an, der sucht die Perle. Du kriegst sie, mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen. Gott hat alles in der Hand. Und auch du, junges Mädchen, verzweifelt nicht. Geh zum Herrn Jesus und sag, Herr Jesus, du hast mich geschaffen. Schenk du mir einen gläubigen Menschen zur Seite, der dich liebt. Mach bitte das. Such nicht nach einem Menschen, der viel Geld hat und vielleicht aussieht wie, was weiß ich, der schönste Mann der Welt, aber gottlos. Mach es nicht. Such dir einen Ehepartner, der Jesus über alles liebt. Das ist das Allerwichtigste. Bete dafür. Das Zweite. Gott kommt gerne zu uns. Advent. Er kommt gerne zu uns. Und er fürchtet sich nicht vor Dunkelheit. Beim ersten Kommen, Kindermörder, er kommt trotzdem. Beim zweiten Kommen, in unsere Räuberhöhle, er kommt trotzdem. Beim dritten Kommen, der Antichrist wütet, er kommt trotzdem. Beim letzten Kommen auf den Ölberg, die Erde wird in einem düsteren Zustand sein, wie sie nie war, und er kommt trotzdem. Wisst ihr, was das ist? Gott ist ein suchender Gott. Wie oft verlaufen wir uns? Aber er sucht so gerne. Und Gott scheut sich nicht, in Dunkelheit zu kommen. Und Gott hat einen Masterplan für den Himmel, für die Erde, für den Menschen und vielleicht auch für die Tiere. Hörst du? Du sagst vielleicht, mein Leben ist sinnlos, alles trüb. Nein, Gott hat einen Masterplan für dein Leben. Vielleicht gehst du heute Abend mal so, bevor du dich hinlegst, zum Herrn Jesus und sagst, Herr Jesus, ich habe momentan so viele Probleme, ich sehe nichts mehr, ich habe Angst, dass ich mein Leben nicht pack. Aber ich habe heute Abend etwas gehört, dass du einen Masterplan für mich hast. Ich möchte dich so bitten, zeig mir diesen Plan. Dann wirst du Wunder erleben. Und das Letzte. Wer Gott im Gehorsam dient, braucht sich vor seinem Kommen nicht zu fürchten. Ganz im Gegenteil. Er kann laut aus vollem Herzen rufen, Maranatha. Was heißt das nochmal? Ja. Wisst ihr, was wir uns angewöhnen sollten? Kein Tag in unserem Leben sollten wir eigentlich nicht abends uns hinlegen und schlafen, wenn wir nicht von Herzen sagen, Maranatha, Herr Jesus, komm wieder. Wisst ihr, wenn wir das nicht beten können, dann müssen wir uns fragen, warum nicht? Das ist eine wichtige Frage. Können wir von ganzem Herzen rufen, Maranatha? In Offenbarung steht der Geist und die Braut, die sagen nicht, na, warte noch mal ein bisschen. Herr, komm, aber nicht heute, sondern morgen. Wir sind alles Menschen. Und ich weiß, dass manche das vielleicht nicht so beten können, weil sie noch wissen, du, ich kann es nicht beten, weil mein Mann noch nicht gläubig ist oder meine Frau noch nicht gläubig ist oder mein Kind noch nicht gläubig ist. Kann ich verstehen. Wenn du einen ungläubigen Menschen neben dir hast und wenn der Herr Jesus jetzt wiederkommen würde, ist er nicht dabei. Das tut weh. Aber wisst ihr, das soll uns dazu treiben, zu sagen, Herr Jesus, mach mein Leben kaputt, dass der andere dadurch lebt. Mach mein Leben kaputt. Mach mein Leben kaputt. Nimm mein Leben. Zerbrich es. Mach, was du willst. Hauptsache, durch mich wird er glauben. Zu dir finden. Das ist die Ewigkeit, Geschwister. Das ist Advent. Das ist Weihnachten. Der Himmel konnte Jesus nicht halten zu kommen. Er ist gekommen. Advent. Und wir sollten Maranatha von ganzem Herzen rufen lernen. Maranatha. Komm, Herr Jesus. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Und wenn wir können, stehen wir auf. Wer das nicht kann, ist auch nicht so schlimm. Ist nicht entscheidend, ob wir stehen oder uns hinsetzen, sondern dass das Herz dabei ist. Wird euch das stören, wenn ich jetzt nochmal ein Gebet mache und dann dass der Chor noch ein Lied singt? Nö, ne? Wir haben Zeit. Maranatha, der Herr kommt. Das wäre schön. Ja, Vater im Himmel, wir möchten jetzt zu dir kommen. Und wir danken dir von Herzen, dass wir so, wie wir sind, zu dir kommen dürfen. Weil unsere Schuldfrage durch deinen Sohn gelöst ist. Herr Jesus, die Ewigkeit wird nicht ausreichen, dir für Golgatha zu danken. Und Herr Jesus, wir möchten dir heute Abend sagen, dass wir so von Herzen dankbar sind, dass du gekommen bist als Mensch damals, als kleines, hilfloses Kind, dass du den Himmel verlassen hast, dass du ans Kreuz gegangen bist, dass du elendig gestorben bist, dass du für uns den Tod geschmeckt hast. Aber du bist auferwacht, auferstanden. Und du hast dich zu Rechten des Vaters gesetzt und du wirst wiederkommen. Aber du bist davor auch in mein persönlichen Herzen hineingekommen, in diese Räuberhöhle. Herr Jesus, wir möchten dir danken, dass du das in uns aushältst, so heilig wie du bist. Und es ist deine Gnade, deine Hilfe, die uns verändert. Und du wirst bald wiederkommen in den Wolken. Das kann ganz schnell gehen, Herr, vielleicht heute Abend. Du kennst unser Leben und unser Herz und wir bitten dich, Herr, befrei uns von allem, was uns auffällt, von ganzem Herzen zu rufen, Maranatha. Ich möchte dich bitten, dass du durch den Heiligen Geist unser Leben so veränderst, dass wir wirklich von ganzem Herzen rufen können, komm, Herr Jesus. Amen.